Heftige Kritik an der Sportwagen-Weltmeisterschaft, eine neue Veranstaltung in der Marathon-Rallye-WM und die Vorschau auf den ersten Speedway-Grand Prix des Jahres. Das sind die Themen in diesem Ravenol Racing Roundup in der neuen Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Viele Kollegen haben in der Vergangenheit immer wieder die Überschrift »Verstehen Sie Spa?« bemüht, wenn es darum ging, irgendwelche Rennen aus Spa-Francorchamps zu beschreiben, vielleicht sogar zu dechiffrieren. Selten wird diese Überschrift so genau zutreffen wie am 1. Mai-Wochenende, wenn die Sportwagen-Weltmeisterschaft auf der Langstrecke in Spa-Francorchamps zu ihrem 6-Stunden-Rennen gastiert. Es wird höchste Zeit, da mal vorbeizuschauen, denn in der Sportwagen-Langstrecken-WM hängt nach den ersten beiden Durchgängen in Katar und Imola der Haussegen ordentlich schief. Selten hat sich jemand dermaßen bei der ganzen Balance of Performance Einstufung und Philosophie so vergriffen wie die Veranstalter der WM rund um den ACO, also den Ausrichter der 24 Stunden von Le Mans. Damit beschäftigen wir uns im zweiten Kapitel dieser Ausgabe von Pitcast. Zunächst allerdings schauen wir an die Grenze zwischen Ungarn und Kroatien, denn dort findet an diesem Samstagabend ein ganz besonderes Rennen statt. Speedway, das ist das Thema dieses Aprilwochenendes. Auftakt der Weltmeisterschaft in Gorizan in Kroatien mit einem deutschen Fixstarter, nämlich Kai Huckenbeck, 31 Jahre aus Werlte. Zum ersten Mal seit 10 Jahren, seit Martin Smolinski im Jahre 2014, fährt wieder ein Deutscher die ganze Speedway-Weltmeisterschaft mit. Und es gibt in Gorizan sogar noch einen zweiten Deutschen im Starterfeld, nämlich den 24-jährigen Marius Hillebrand. Der ist zweite Bahnreserve, wird also auf der Bahn der Familie Pawlitz dann zum Einsatz kommen, wenn sich einer der Stammfahrer verletzungsbedingt abmelden muss. Das ist gar nicht so abwegig, denn Speedway ist zwar ein Sport für die ganz harten Knochen, gleichzeitig aber auch eine der riskantesten Motorsportarten, die es überhaupt nur gibt. Mit Motorrädern ohne Bremse, dafür aber bei kontrolliertem, beinahe Vollgaseinsatz im Drift durch die Kurven und das immer zu viert nebeneinander auf einer 400-Meter-Bahn, das ist nicht ohne und das macht den ganz besonderen Reiz vom Speedway-Sport aus. Darum haben wir auch dem Großen Preis von Deutschland im Landshut am Pfingstsamstagabend in der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk ein eigenes Kapitel gewidmet, denn Speedway gehört mit zu den faszinierendsten, aber auch am meisten unterschätzten Sportarten, die es im Rennsport überhaupt nur gibt. Die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ist bereits seit heute bei den vielen Abonnenten und Vorabbestellern angekommen und dort könnt ihr eintauchen in diese ganz einzigartige Welt des Speedway-Sports. Es gibt dort auch ein Interview mit Kai Huckenbeck, dem neuen Fixstarter aus Deutschland in der ganzen Weltmeisterschaft. Es gibt eine Vorschau auf Landshut, auf das Rennen am Pfingstsamstagabend und es gibt auch eine Hintergrundgeschichte aus der mindestens ebenso faszinierenden Welt des Eisspeedway-Sports, also auch mit Motorrädern, mit Halbliter-Motoren ohne Bremsen im Oval, dazu allerdings noch auf blankem Eis. Das ist vielleicht noch eine Portion wahnsinniger als Sommerspeedway, der an diesem Wochenende mit WM-Durchgang 1 in Gorizan in Kroatien so richtig Fahrt aufnimmt. Bartosz Zmarzlik, knapp 29-jähriger Pole aus Stettin, kommt als Titelverteidiger und Vierfach-Weltmeister und damit auch als großer Favorit nach Kroatien. Was Kai Huckenbeck zu leisten imstande ist, ist das große Fragezeichen. Der ist zweimal deutscher Einzelmeister geworden, hat im vergangenen Jahr 3 Grand Prix bestritten, in Teterow als Wildcard-Fahrer und danach noch zweimal als Verletzungsvertretung und hat es bei einem dieser Einsätze als Verletzungsvertretung immerhin sogar geschafft, 2 Einzelheats zu gewinnen, einen davon sogar gegen Weltmeister Bartosz Zmarzlik. Huckenbeck gilt als begnadeter Motorradfahrer, allerdings als schlechter Kommunikator. Und deswegen ist das Interview, was wir mit ihm in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk geführt haben, auch fast schon eine Rarität, wo er ein bisschen mehr erklärt zu seiner Saisonvorbereitung, aber auch zur ganz besonderen Bahn in Landshut. Der zweite Deutsche an diesem Wochenende, das ist Marius Hillebrand, ein Nachwuchsfahrer aus dem Schwäbischen. Ausgerechnet in Kroatien, wo es eine eigene blühende Speedway-Szene gibt, kommt also hier ein junger Deutscher zum Einsatz. Marius Hillebrand, wie kam es denn dazu?
Es war sagen wir so, nicht geplant von irgendjemand von uns, dass wir dort als Reserve teilnehmen. Ich hatte bis 2. April keine Ahnung davon. Ich war selbst überrascht, wo man mich gefragt hat, die Familie Pavlic. Ich war im Frühjahrstraining, Samstag, Sonntag im März und hatten gutes Wetter, haben schön trainiert in Goričan. Hat mir echt Spaß gemacht und ja, ich komme eigentlich jedes Jahr gern dorthin. Und ja, ich habe mich eine ganze Weile mit Daria und ihrem Bruder und ihrem Vater, wir haben uns ein bisschen unterhalten und ja, es war viel los, es kamen viele Leute, wo zugeguckt haben und wir hatten eigentlich echt unseren Spaß dort und ja, das kam sehr überraschend für mich auch. Ja, also ich bin immer noch ein bisschen sprachlos und konnte es nicht glauben, da ich eigentlich nach meinem 3. Platz in Deutschland von meiner eigenen Föderation oder von meinem eigenen Land mehr erwartet hätte, also erwartet hätte für den Grand Prix für Landshut, für die Vergabe. Ich habe gedacht, da wird mehr auf deutsche Meisterschaft geschaut. Wurde es jetzt im Endeffekt nicht nach meinem 3. Platz in Güstrow. Ja, bin hier ein bisschen traurig drüber, aber irgendwie auch stolz drauf, dass eine andere Nation oder ein anderer Austrager vom Grand Prix mich gefragt hat und dass dieses ja nicht Glauben an mich schon da ist. Von jemand anders.
Die Familie Pavlic ist ein wichtiges Thema, ein Hauptdarsteller im kroatischen Speedway-Sport. Jurica Pavlic war einst selbst in der Weltmeisterschaft mit dabei. Seine Schwester Daria, von der Marius Hillebrand gerade gesprochen hat, ist FIM-Funktionärin und kümmert sich auch um die Ausrichtung der Veranstaltungen in jenem Stadion in Goričan, das Papa Pavlic für seinen Sohn Jurica einst als Trainingsbahn gebaut hat. Mittlerweile nutzen viele Fahrer die Anlage in Kroatien zur Saisonvorbereitung. Bartosz Zmarzlik hat dort beispielsweise gleich einmal ein 14-tägiges Trainingslager absolviert. Auch Kai Huckenbeck war Anfang März schon da, um sich vorzubereiten auf den ersten Grand Prix des Jahres. Und Marius Hillebrand, ihr habt es gerade eben auch gehört, hat dort ebenfalls ein Frühlingstraining absolviert. Marius, was sind denn die Ziele für einen Reservefahrer, für die zweite Bahnreserve? Du musst also darauf hoffen, dass mindestens ein Fahrer Pech hat und dass du dann als Reservefahrer nachrücken kannst. Guckst du dir das Ganze von außen an, um möglichst viel aus der großen Weltmeisterschaft, die du ja noch nicht kennst, zu lernen? Oder hoffst du tatsächlich auf Einsätze, um dich da beweisen zu können?
Ja, wir werden sehen, wie es in Zukunft weitergeht und was für Schlüsse ich daraus ziehen werde. Natürlich werde ich jetzt mal die Tage genießen in Goričan. Also ich bin das erste Mal überhaupt im Grand Prix oder als Reserve im Grand Prix und ich werde mir jede Eindrücke dort mitnehmen, wo ich mitnehmen kann. Ich hoffe natürlich, dass ich ein gutes Qualifying fahren kann. Einfach mal gucken, wo ist der Stand der Dinge, wie weit man kommt. Natürlich ist ein Einsatz immer so die Sache, so das will man. Aber ich denke mir so, jetzt bin ich mal dabei, jetzt warte mal ab. Alles, was drüber kommt, ist noch perfekter, macht es den Tag, wie es kommen kann. Und ich bin mega froh und ja, also ich bin immer noch mega happy und glücklich. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ja, natürlich durch die Jahre 2021 erste Mal in der polnischen Liga dabei gewesen mit Landshut. 2022 für Motor Lublin in der U24-Liga und hatte auch einen Extraliga-Vertrag. Durfte mittrainieren im Frühjahrstraining mit den Großen, auch in Goričan damals noch und also mit Kubera und allen möglichen Leuten. Jaroslav Hampel und Mikkel Mikkelsen und ich habe viel gelernt in dieser Zeit, war viel unterwegs, bin viel gereist. Hab mich auch über den Winter mit anderen Motorsportarten wie mit Motocross auseinandergesetzt, war auf einer Motocross-Schule im Winter, war viel in Spanien unterwegs beim Motocross-Fahren, habe andere Leute getroffen, Ich war im Frühjahr noch in Spanien im Februar, da kam Saifuddinov, da kam Dudek, sind wir zusammen ein bisschen Motocross gefahren mit Torun. War echt cool, war eine lustige Zeit. Ich war lange in Spanien unten und ja, habe in allen Bereichen viel gelernt und ja, ich hoffe einfach, dass das mich zum besseren Fahrer macht. Mein Ziel war immer, ein guter deutscher Fahrer zu werden und einfach, dass mein Name gut ankommt und immer im Gespräch bleibt. Und das ist mein Ziel, was ich habe. Ich glaube nicht, dass dieses Hauptziel oder dieser Fokus voll auf diesen Weltmeistertitel liegt. Ich denke, man muss sich immer kleine Ziele setzen und wenn man die erreicht, ist man glücklich drüber. Und wenn man so kleine Step by Step machen kann, dann ist man doch auch froh drüber, wenn man das erreichen kann. Deutschland ist jetzt nicht die Sportart. In Deutschland ist Speedway nicht die Sportart, wo wie Fußball, wo alles populär ist. Und ja, ich denke, wir sind auch eher so die Randsportnation. Wenn man das so alles ein bisschen verfolgt, ist da England, Schweden und Polen, das sind so ein bisschen die Hauptnationen. Und man sieht auch in Frankreich und so, die schlafen nicht. Also die kommen auch mit guten Junioren nach und hat man jetzt wieder eine U23 gesehen. Und ja, du, wir werden sehen, wiefern ich das noch weiter, also wie weit ich noch komme. Ich bin jetzt 24. Ich denke, ich werde mir also natürlich jetzt wieder neue Ziele setzen, kleine und ja, wir werden sehen, vielleicht auch mit einem anderen Land.
Im Speedway-Sport, auch das haben wir in verschiedenen Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk in Hintergrundthemen immer wieder thematisiert. Im Speedway-Sport kommt viel darauf an, was man für ein Material fährt. Die Motoren sind von der Basis her alle gleich, sie stammen alle vom italienischen Hersteller GM, Giuseppe Marzotto. Aber dann gibt es Tuner, die die Motorräder herrichten, die die Motoren herrichten. Es gibt verschiedene Gabeln, die man fahren kann. Es gibt Felgen mit oder ohne Schlauch auf Hinter- und Vorderrad. Es gibt eine digitale Zündung, die man entweder nutzen kann, um besser aus dem Start rauszukommen oder sie wie eine Art Traktionskontrolle einzusetzen. Und es gibt auch verschiedene Rahmen, unterschiedlich geformt, mit unterschiedlicher Gewichtsverteilung. All das macht diesen Sport deutlich vielfältiger, als es auf den ersten Blick ausschaut. Marius Hillebrand, mit was rückst du aus an diesem Wochenende?
Die letzten Jahre haben wir viel probiert, was passt nicht für mich. Ich fahre aktuell Fleming-Gravesen-Motoren und wir haben viel probiert mit Zündbox, mit anderen Heckrahmen, mit kleinen Rahmen. Wir haben eigentlich echt alles investiert und sind viel Training gefahren, haben viel probiert und im Endeffekt sind wir wieder auf diesem Standard, auf dieses Standard-Motorrad zurückgekommen. Ganz normale Java Nummer 1 Rahmen. Und Brian Anderson Vordergabel, natürlich Kineo-Felgen hinten. Ich war einer von den ersten Deutschen, wo das überhaupt hatte, dieses System, dieses Schlauchlos-System 2021. Keiner hat es lieferbar gehabt. Und ich hatte noch, zufällig bin ich mal 2018 an so Felgen reingekommen, weil ich die schön fand. Und hab die mal gekauft günstig und hab die dann ins Regal gestellt. Und 2021 kam der Boom und ich hatte schon so Felgen. Ja, ich war der Erste mit Kineo und auf dem sind wir auch geblieben. Seit Smarslick und Laguta waren, glaube ich, die Ersten, wo das gefahren haben, 2021, 2020. Und seitdem fahre ich eigentlich auch dieses System. Ja, NEB Grand Prix-Kupplung, es ist alles sehr standardisiert dieses Jahr bei mir und wir werden bei dem bleiben, ändern ein bisschen immer was ab mit Motoren, probieren dort mal was, probieren dort mal das, neue Setups. Ja, einfach weiterkommen und ich denke viel fahren und das bringt einen weiter. Wir haben mit Cargobox probiert, haben wir wieder rausgemacht. Ist für mich selber zu kompliziert. Ich habe eine Standard-PVL-Zündung drin und ja, wir wollen da. Ich denke, wenn man so sieht, im Grand Prix ist Maßliche schnell mit Standard-Motorrädern, auch mit PVL-Zündung drin und einen ziemlich normalen Offset-Motor von Kowalski. Und ja, ich glaube, an die Spitze von der WM, an die 17 Fahrer oder 16 besten Fahrer, da kann man sich so ein bisschen orientieren. Und das, was die fahren, funktioniert auch zu 100%. weil die wollen sich natürlich keinen Ausfall erlauben im Grand Prix. Ich halte nichts aktuell von dem Zahnriemensystem und ich fahre ganz normal Kette wie alle anderen schon jahrelang.
Du bist schon 24 Jahre alt und in der Weltmeisterschaft bislang noch nicht in Erscheinung getreten. In der polnischen Liga U24 in jenem Team eingebettet gewesen, das dann später Motor Lublin nämlich den Meistertitel holen sollte. Wie gehst du jetzt deine Karriere weiter an? Ist das jetzt nochmal eine Chance, neu Schwung zu holen?
Natürlich mache ich mir auch Gedanken, wie sieht die Zukunft aus? Deshalb habe ich auch viel an so Motocross-Schulen und so, habe mir das angeguckt, teilgenommen. Wie gehen die damit um? Wie gehen die mit Kindern um? Ich habe jetzt ein Sponsorenkind, der Niklas Seemann. Ich unterstütze den und will dem weiterhelfen. Und das ist auch mein Ziel. Wenn ich es vielleicht nicht erreichen kann, im Grand Prix oder sonst irgendwo vorne mitzufahren, ich will Kinder helfen oder Jugendliche, das, was ich vielleicht nicht erreicht habe, zum Erreichen. Und deshalb schaue ich immer viele Sachen an, wie die Schulen, wie die Motocross-Schulen und so, wie die arbeiten, wie das aufgebaut ist. Und ich glaube, das kann auch ein Erfolg sein für jemand, wo vielleicht im Sport nicht ganz vorne war, aber dann ein Kind aufzuziehen oder groß zu machen, das im Sport denn noch erfolgreicher ist wie man selber. Und ich glaube, das ist auch eine Zukunftsidee, die ich umsetzen will oder haben werde. Und ja, wir werden schauen, wie weit ich es da bringen kann. Ich habe gute Freunde, MX-Schule Kartenberg, mit dem ich sehr ausführlich über so Themen rede, mit Sönke Pedersen, der auch sehr gut im Motocross vertreten ist. Ja, ich nehme einfach die Arbeit auch von Cortese, von den Leuten. Ich schaue mir alles genau an aus anderen Motorsportarten und versuche das vielleicht im Speedway auch umzusetzen. Gerade was Training, Mentaltraining, wenn man Marc Marquez und so anguckt. Das sind schon nochmal andere Leute, wo anders arbeiten, auf einem härteren Niveau. Und ja, schauen wir mal, wo ich da weiterhelfen kann den Kids. Und
die Speedway-Weltmeisterschaft beginnt am Samstag um 15 Uhr mit der Qualifikation. Um 19 Uhr steht der erste von insgesamt 20 Vorläufen an. Da wird nach dem Prinzip jeder gegen jeden gefahren. Dann gibt es zwei Halbfinals und ein Finale. Das Ganze wird übertragen auf Discovery Plus. Das ist der Streaming-Dienst des Fernsehsenders Eurosport. Dort könnt ihr die Qualifikation live und auch jedes einzelne Rennen samt der Vorberichterstattung am Samstagabend ab 18.30 Uhr live verfolgen. Einschalten lohnt sich mit Sicherheit für all diejenigen, die noch keine Speedway-Experten sind. Die werden durch das Reingucken mit Sicherheit zu Fans werden und dann möglicherweise auch ein echtes Interesse daran entwickeln, diesen Sport mal live zu erleben. Und da bietet sich natürlich Landshut an, der einzige Deutschland-Grand Prix des Jahres. Am Pfingstsamstag steht er auf dem Programm und die Veranstalter vom AC Landshut, die in diesem Jahr erstmals den Grand Prix von Teterow übernommen haben, nachdem er ganz früher schon mal in Landshut war, kehrt er jetzt also zurück. Die Veranstalter haben also, so sagt es Gerald Simbeck, der erste Vorsitzende, gerade die Genehmigung von der Stadt erhalten, nochmal ordentlich nachzulegen.
Wir haben jetzt das endgültige Go von der Stadt. 8.300 Zuschauer, Kapazitätserhöhung ist durch. Alle Arbeiten, wo wir erledigt haben, Fluchtwege, Treppen, riesige neu einzubauen und so weiter, sind passen, sind abgenommen. 8.300. Und Stand heute haben wir jetzt 6.300 Tickets verkauft.
In der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk widmen wir uns im Automobilsport der sogenannten Double Duty, also einer Doppelschicht. So nennt man es in den Vereinigten Staaten, wenn ein Rennfahrer das Indy 500 der IndyCars am Mittag eines Tages und ein NASCAR-Rennen in den Südstaaten am Abend von ein und demselben Tag bestreiten möchte. Der Speedway-Sport hat auch solch eine Double Duty zu bieten. Am Pfingstsamstagabend könnte man den Grand Prix in Landshut besuchen und am Pfingstsonntag dann im äußersten Nordwesten den Störtebeker-Pokal des MC Norden in jenem Stadion, in dem 1983 Egon Müller Weltmeister geworden ist. Diese Double Duty, da lasse ich mir noch was ganz Besonderes für einfallen. Wenn das jemand vorhat, sowohl Landshut als auch Norden Laden zu besuchen, Pfingstsamstag und Pfingstsonntag. Da überlege ich mir noch was, wie wir den für seinen Wagemut, einmal kreuz und quer durch Deutschland fahren zu können, ganz besonders zu belohnen. Denkt also schon mal drüber nach, wie ihr es machen könnt, vom Grand Prix von Landshut direkt hochzufahren an die Nordseeküste und den Störtebeker Pokal am 19. Mai mit in euer Programm aufzunehmen. Ich verspreche euch, wir lassen uns da was einfallen. Eine neue Veranstaltung gab es in der Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft. Das ist bereits der dritte Durchgang in diesem Jahr nach der Rallye Dakar und der Abu Dhabi Desert Challenge. Es ging nach Portugal zu einer Art Rallye Transiberico. In Portugal und in Spanien blüht ja die Baja-Szene, also relativ kurze, kompakte 2-3-Tagesveranstaltungen. Und die Akteure haben eigentlich alle erwartet, dass hier die Marathon-Rallye, die von Portugal für eine Etappe nach Spanien rüberschwappt und wieder zurückkehrt nach Portugal, einem ganz ähnlichen Format folgen würde. Aber es war etwas völlig anderes. Die Fahrer sind bis an den Rand der körperlichen Erschöpfung getrieben worden, weil die Etappen zwar nicht kilometermäßig, wohl aber zeitmäßig unglaublich lang gewesen sind. Die Marathon-Rallye in Portugal, eine echte Herausforderung. Einer der Akteure ist Dennis Zenz, Beifahrer vom amerikanischen Jungtalent Seth Quintero. Die beiden sind in diesem Jahr aufgestiegen aus der Challenger-Wertung für Side-by-Side in die erste Liga für T1-Plus-Autos und sind in Spanien und Portugal mit einem Großaufgebot von Overdrive Toyota Hilux am Start gewesen. Dennis Zenz, wie hat sich denn diese ganz neue Veranstaltung präsentiert?
Wir haben uns in Grândola getroffen, 100 Kilometer südlich von Lissabon. Glaube ich, ein Zusammenschluss von mehreren portugiesischen Veranstaltungen aus dem Bayer World Cup. Ein sehr interessantes Event. Ausschließlich auf Tracks, auf Schotterstraßen. Und das Rennen geht über 5 Tage. Insgesamt knapp über 1000 Wertungsprüfungskilometer. Die Gesamtveranstaltung war 1700 Kilometer, 1700, verteilt eben über Portugal und eine Etappe dann in Spanien mit einem 3-Stunden-Service interessanterweise. Ja, für uns war es eine abschließend betrachtet eine schwierige Veranstaltung. Wir sind recht gut in den Prolog reingestartet, P3, hinter Lucas Moraes und Nasser Al-Attiyah. Das war echt gut. Wir sind mit nicht der letzten Ausbaustufe gefahren. Wir sind ein älteres Auto gefahren, ein bisschen schmäler, was tendenziell für die Strecken gut sein sollte, weil es natürlich klar viele enge Wege sind durch den Wald, durch die Bäume. Ja, Prolog P3 war gut. Hatten dann eine gute Startposition für die Stage 1, sind als 8. Auto gestartet. Hatten ein paar gute Linien vor uns, nur leider dann nach 30 Kilometern ein Problem mit dem Keilriemen. Was dann abschließend betrachtet viele Toyotas getroffen hat, leider Gottes. Ja, da gab es ein Problem mit dem Riemen, beziehungsweise auch dann mit der Spanneinheit. Konnte leider erst dann am 4. Tag beseitigt werden. Haben den Tag 1 frühzeitig beenden müssen. Wir haben repariert, haben es probiert, ist dann Folgeschaden aufgetreten, mussten aus der Prüfung rausfahren. Damit war natürlich das gute Ergebnis dann Geschichte für uns. Aber wir konnten natürlich noch wertvolle Kilometer sammeln. Tag 2 lag leider Gottes dann wieder ein Problem mit dem Keilriemen. Sind dann drauf gekommen, dass wir an Tag 3 dann einfach super, super vorsichtig durch die Wasserdurchfahrten gefahren sind. Das hat das Hauptproblem verursacht. Hatten aber trotzdem einen guten Tag. P7 war keine leichte Prüfung. Generell waren die Prüfungen alle super anspruchsvoll. Guter, hoher Durchschnitt immer noch, jenseits der 80 teilweise, was natürlich mit den breiten Autos auf den schmalen Wegen echt eine Herausforderung ist. Wie gesagt, Tag 3 war P7 Gesamtwertung, die Side-by-Sides sind vorne reingefahren. Dann an Tag 4 sind wir dann mit neuem Keilriemen und mit neuer Spannrolle zur Attacke gefahren. Konnten echt den ganzen Tag über mit Yassid kämpfen, Yassid Al-Rashi und Timo Gottschalk, die den Tagessieg eingefahren haben. Wir waren 27 Sekunden zurück. Ich muss sagen, es war eine Stage über 250 Kilometer Vollgas. Durch die Bäume, Matsch, Wasserlöcher. Bisschen WRC-mäßig. War echt richtig tricky, aber echt auch abschließend eine geile Prüfung. Und am letzten Tag ging es dann nochmal 100 Kilometer über hauptsächlich Sandstraßen durch die Bäume durch. Zwar nicht so einfach, wir haben ein zweites Auto hinter Yassid dann eröffnet. Muss schon sagen, ganz vorne zu fahren ist echt eine Herausforderung, weil Klar, mit den breiten Autos müssen wir erst eine Spur bauen. Die Autos passen nicht in die Straßen rein. Und da waren so viele gefährliche Sachen, links und rechts Bäume und Baumstümpfe. Und das war echt nicht einfach. Dementsprechend war die Zeit dann nicht gut. Es war immer noch gut, aber nicht perfekt, um vorne reinzufahren. Auch die Side-by-Sides T3, T4 sind wieder echt in die Top 5 reingefahren. Und ja, im Endeffekt, wie gesagt, leider Gottes kein gutes Ergebnis wegen dem Tag 1. Ich denke, wir hätten die Pace gehabt und auch die Konstanz gehabt, in die Top 5 reinzufahren.
Dennis Zenz schwärmt von diesem dritten Tag, jenem Tag, an dem Yazid Al-Rajhi und sein Brandenburger Beifahrer Timo Gottschalk zuerst in Führung gegangen sind, dann allerdings die Spitzenposition gleich wieder verloren haben an Nasser Al-Attiyah mit seinem neuen Beifahrer Edouard Boulanger. Für Timo Gottschalk, den Beifahrer vom zwischenzeitlich führenden Yazid Al-Rajhi, eine höchst turbulente Veranstaltung mit einem bestenfalls mäßigen Ergebnis.
So ein bisschen vom Charakter her wie die Barra Portugal, die Barra Spanien, aber ich denke, die haben hier einen guten Job gemacht, die Veranstalter. Der Regen der Tage zuvor hat es nicht einfach gemacht, weil sehr viel Wasser, sehr viele Modderlöcher und sehr viel stehendes, tiefes Wasser den ersten und letzten Tag. Der Mittelteil in Spanien war toll, war WRC-Style ohne Ende. Auch die lange Prüfung in Portugal war sehr schön. Besondere Herausforderung. Für uns Beifahrer weniger Navigation, mehr eigentlich fast wie Pace Notes lesen. Also das Roadbook war fast wie ein Aufschrieb. Man musste sehr, sehr konzentriert sein und hatte viel zu tun, viel zu erzählen, extrem viele Abzweige. Es war zwar alles irgendwie so ein bisschen markiert, aber doch schon musste man schauen, halt den richtigen Abzweig zu finden und auch dem Fahrer richtig runterzuzählen, dass er weiß, wann es wo abgeht, weil doch teilweise auch sehr blind war. Also wenig zu sehen, sehr eng. Unsere breiten Autos hatten wir teilweise echt Mühe, in den schmalen Spuren klarzukommen zwischen den eng stehenden Bäumen. Also das war schon Highspeed im Wald, sag ich mal. Nicht immer so angenehm, aber okay. Halt ein ganz anderer Charakter einer Cross-Country-Rallye, aber am Ende auch toll. Wir hatten ein bisschen Pech, in Führung liegend im Kurvenausgang eine Welle getroffen und sind dann auf die Seite gerollt in einem Busch. Und das hat ein bisschen gedauert, bis wir wieder auf den Rädern waren und weiterfahren konnten. Haben dadurch alle Siegchancen verspielt, aber haben wieder gezeigt, dass wir den Topspeed mitgehen können. Müssen jetzt noch ein bisschen konstanter werden in den Leistungen, aber am Ende sind wir happy über unseren Speed und haben auch gut Punkte geholt für die Meisterschaft, in der dritten einer Meisterschaft. Daher war es trotz diesem Rückschlag am dritten Tag eigentlich ein recht guter Erfolg für uns. Und ich denke mal auch, dass die Rallye vielleicht auch weiter Bestand haben wird, weil von der Orga her war das perfekt organisiert, es gab keine Probleme, es lief toll, es waren sehr viele Zuschauer unterwegs, es war toll anzusehen, wie die Begeisterung dort vor Ort ist, gerade in Portugal und Spanien. Und ja, ich denke mal, es ist halt eine gute Abwechslung zu den normalen Wüstenrennen und daher, glaube ich, eine interessante Sache in der Meisterschaft.
Nachdem Al-Rajhi und Gottschalk die Rolle seitwärts hingelegt haben, hat Nasser Al-Attiyah letztlich keinen Gegner mehr gehabt. In seinem ProDrive Hunter gewinnt er vor João Ferreira, der in einem X-Raid Mini an den Start gegangen ist. João Ferreira kommt aus Portugal, kennt beste Ortskenntnis, muss allerdings trotzdem das permanente Hin- und Her wechseln zwischen einem Side-by-Side und einem T1 Plus, wie er jetzt hier für X-Raid gefahren ist, wuppen. Ferreira etabliert sich gerade neben Pau Navarro als eines der Top-Talente aus dem europäischen Marathon-Rallye-Sport. Er wird hier hinter Nasser Al-Attiyah Zweiter im X-Raid Mini. Lucas Moraes aus Sao Paulo in einem weiteren Toyota Hilux kommt auf Rang 3 ins Ziel. Und Carlos Sainz bei seiner Rückkehr in die Marathon-Weltmeisterschaft auf Platz 4. El Matador aus Madrid, der Rallye-Dakar-Sieger, fährt allerdings nicht mehr für Audi, denn Audi hat sich ja aus der WM zurückgezogen und mittlerweile auch seine eingelegte Berufung gegen diese happige Strafe wegen des Rückzugs ebenfalls zurückgenommen. Sainz hat jetzt für eine Rallye angeheuert bei X-Raid, um wieder mal einen Verbrenner zu fahren, einen Turbo-Diesel der T1 Plus-Klasse, und er hat sich dort gleich einmal auf Platz 4 nach vorne arbeiten können, einige Rückschläge zu verdauen gehabt, sonst wäre er sogar imstande gewesen, das Tempo seines Teamkollegen João Ferreira mitzugehen. So wird Sainz nur Vierter und sein Platz an der WM-Tabellenspitze, der wackelt mehr und mehr. Die Veranstaltung in Portugal in den Augen von Dennis Zenz, eine willkommene Abwechslung.
Insgesamt war es eine echt tolle Veranstaltung, eine echt auch willkommene Abwechslung. Mal was ganz anderes wie die Wüste. Die Menschen, die Zuschauer, es waren echt, ich will fast sagen, hunderttausende Zuschauer links und rechts der Strecke. Es war echt so viel Begeisterung vom lokalen Publikum. Das sehen wir natürlich auch nicht aller Tage, die echt auch das letzte Auto noch angefeuert haben. Das war echt bemerkenswert, da muss man echt sagen, Hut ab, das war toll, dort hinzugehen. Ich hoffe, wir können auch nochmal hingehen. Grundsätzlich war die Veranstaltung echt super organisiert, war echt gut. Roadbook hier und da, glaube ich, kann man noch ein paar Sachen verbessern. Ist ein bisschen teilweise echt tricky gewesen, weil du oftmals keine Anhaltspunkte hattest, wenn es da irgendwie nach 3-4 Kilometer Vollgas dann ein Spitzabzweig rechts wegging mit einem großen Abhang runter. Ich glaube, dass man da noch ein bisschen nachbessern kann. Aber in Summe war es echt für den Sport super. Wir hatten insgesamt 3 Special Stage, einmal den Prolog und dann noch 2 zusätzliche Sonderprüfungen mit Fernseh-Live-Übertragung. Das war schon echt toll und auch echt toll für den Sport und ich bin da echt begeistert von der Begeisterung der Locals aus Spanien und Portugal. Und freue mich, wenn wir wieder zurückkommen dürfen.
Erstaunlich allerdings, dass die Toyota Hilux so viele Probleme gehabt haben. Gut, Yasid Al-Rajhi und Timo Gottschalk hätten gewinnen können, hätten sie nicht diesen Fahrfehler gehabt. Aber alle anderen hatten Schwierigkeiten mit den Keilriemen. Warum?
Ja, es war natürlich echt eine schwierige Veranstaltung, speziell für die Toyotas. Wir hatten echt leider Gottes durch die Bank viele Probleme mit dem Keilriemen. Die Demevius hatte echt Probleme gehabt, Jacopini, Grothoff, wir natürlich. Das war nicht einfach, müssen wir echt nacharbeiten, jetzt in der Analyse schauen, was da das Problem verursacht hat, dass wir bei einer kommenden Veranstaltung mit viel Wasser einfach da besser vorbereitet sind. Und ansonsten, ja, Yasid hat geführt, glaube ich, Tag 3. Haben echt auch wieder einen tollen Job gemacht, die beiden dann leider Gottes auch, ich würde fast sagen, dem Roadbook ein bisschen geschuldet, eine leichte Rolle gehabt in die Hecken, ging auch sehr, sehr schnell am See entlang und dann kam eine Kurve, die zugemacht hat, die, ja, meiner Meinung nach gehören sollte, den ganzen Roadbook. Und ansonsten, die Minis waren stark, Carlos Sainz und Joao Ferreira mit Kenntnis natürlich, Streckenkenntnis, auf P2 und P4 eingefahren. Muss sagen, glaube, die machen echt einen guten Job da bei X-Raid gerade. Das ganze Jahr schon Dakar, schon gute Zeit gefahren. Dann Saudi-Arabische Meisterschaft, echt gute Zeit mit dem Auto gefahren. Ich glaube, dass die entwicklungstechnisch einen guten Schritt gemacht haben. Lucas Moraes, Armand Monleon, unsere Teamkollegen, Dritter geworden, auf Stage Win am letzten Tag. Haben echt eine super Pace. Leider Gottes einen Plattfuß gehabt, glaube ich, an Tag 2. Da leider aus dem richtigen Siegkampf rausgefallen. Aber die haben echt gute, wichtige Punkte natürlich auch für die Toyota Gazoo Racing genommen. Wir sind immer noch am Führen vor Brotreif mit Nasser Al-Attiyah. Hoffen natürlich, zumindest für Cess, Quintero und mich, ist das einzige Ziel, dass wir Toyota unterstützen können in der Herstellerwertung. Die Weltmeisterschaft für uns ist natürlich mit einer schwierigen Dakar und jetzt auch hier einem schwierigen Rennen in Portugal und Spanien. Da reden wir natürlich kein Wort mehr mit, sind aktuell Platz 7. Aber wir versuchen natürlich Lukas und auch Yasid für die Gesamtwertung zu unterstützen und Toyota Gazoo Racing natürlich für die Herstellerwertung. Und werden natürlich schauen, dass wir gute Ergebnisse haben, einfach mal ein Rennen haben, wo es keine Zwischenfälle gibt, wo es keine Probleme gibt. Und bin mir sicher, dass wir dann, wenn wir alles zusammenbekommen, die Pace haben wir, dann auch wieder ganz vorne reinfahren können.
Für die Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft geht es jetzt in ausgedehnte Sommerferien hinein, denn es ist verdächtig früh im Jahr.
Ja, Vorausschau ist jetzt eine kleine Pause. Es geht Anfang Juni weiter in Argentinien. Ein Rennen, was wir vom letzten Jahr kennen, die Ruta 40. Bisschen anderer Anstrich. Wir starten Córdoba, gehen dann hoch in Richtung La Rioja. Das sollten wir ein bisschen kennen, das Areal zumindest. Also ich kenne es, glaube die Jungs, die Dakar früher in Südamerika gemacht haben, die kennen sich da viel, viel besser aus. Und dann Ziel, glaube ich, soweit ich weiß, auch wieder in Córdoba. Was wir bis jetzt kennen, 5er Tagesveranstaltung. 2000 Stage-Kilometer, teilweise 500 Kilometer am Tag, also sehr, sehr lange. Weiß noch nicht so recht, was uns erwarten soll. Ich glaube, wir sind so ein bisschen in der Regensaison. Letztes Jahr waren wir viele in den Flüssen unterwegs, in den trockenen Riverbeds. Ich glaube, dass die eigentlich mit Wasser voll sein sollten. Also erwarte ich auch wahrscheinlich teilweise viel auf Tracks wieder. Ich denke, dass hier mit den langen Etappen die Durchschnittsgeschwindigkeiten doch relativ hoch sein werden. Wie gesagt, das steht Anfang Juni an. Das ist der vierte von fünf Läufen. Der letzte Lauf ist dann Marokko im Oktober. Und ja, wir freuen uns drauf, wie immer. Wie gesagt, jetzt eine kleine Pause nach echt drei harten Monaten mit drei harten Veranstaltungen und einer guten Vorbereitung vorher. Jetzt einen kleinen Break zu haben und dann nochmal mit Vollgas in quasi den Saisonendspurt zu gehen für uns. Es klingt verrückt Anfang April, aber ja, wir haben schon ein bisschen was hinter uns.
Dann war da ja auch noch die Sportwagen-Weltmeisterschaft auf der Langstrecke, das zweite Langstreckenrennen des Jahres und eine zweite, völlig verkorkste Veranstaltung, die Balance of Performance, mit der eigentlich sichergestellt werden soll, dass die Hypercars von Toyota, Ferrari und Peugeot sowie Alpine auf ein Niveau gebracht werden mit den aus der IMSA-Serie stammenden GTP-Autos, also LMDH-Autos von Porsche, Lamborghini und BMW. Die schlägt ganz verrückte Kapriolen. Beim ersten Durchgang in Katar, da hat nichts gepasst, da waren die Hypercars unterlegen und Porsche hat einen lockeren Sieg davon gefahren. Jetzt plötzlich mit einer neuen Einstufung sind in Imola beim Comeback eines geschichtsträchtigen Rennens die Ferrari Hypercars in der Qualifikation allen anderen, auch allen anderen Hypercars, gnadenlos überlegen. Die Ferrari starten aus der ersten Reihe und sind klar die schnellsten Autos. Ich habe gerade gesagt, es sei ein geschichtsträchtiges Rennen. Warum das? Vor exakt 40 Jahren hat in Imola bei einem Langstreckenrennen, das damals zur EM zählte, Stefan Bellof sein Debüt gegeben als Teamkollege von Hans-Joachim Stuck im Brun Porsche 956. Jeder Langstreckenfan, jeder Formel-1-Fan mit Geschichtsbewusstsein denkt bei diesen 6-Stunden-Rennen von Imola auch immer daran, dass es vor 40 Jahren damit begonnen hat, dass der große Stern von Stefan Bellof aufgegangen ist, 1984. 1,5 Jahre später etwa ist er dann tödlich verunglückt in Spa-Francorchamps, was jetzt in diesem Jahr in der Abfolge der nächste Durchgang der Sportwagen-WM sein wird. In der Gegenwart Ferrari überlegen, dank der Fahrzeugeinstufung, alle anderen ratlos, wie sie dagegen anstinken sollen. Und in den ersten Rennstunden sieht es auch in der Tat danach aus, als könnten die Ferrari einen nie gefährdeten Doppelsieg nach Hause fahren. Dann allerdings schlägt das Wetter um in der Emilia-Romagna. Und Ferrari macht alles falsch, was man falsch machen kann. Zuerst glauben die Strategen am Kommandostand der eigenen Wettervorhersage, dem eigenen Wetterradarbild, das sie live sehen können, nicht. Sehen eine Regenfront und sagen, das kann keine Regenfront sein, ist egal, wir fahren einfach weiter. Und als dann tatsächlich der Regen kommt, da denken die Ferraristi tatsächlich, es ist egal. Man kann auch ja mit Trockenreifen im Regen weiterfahren. Macht ja nichts, wir gewinnen trotzdem, wird schon irgendwie funktionieren. Natürlich hat es nicht funktioniert und durch diesen kapitalen Bock bei der Strategie erbt das Toyota-Team mit Mike Conway, Nick de Vries und Kamui Kobayashi den Sieg. Kamui Kobayashi holt sich in seinem ersten Turn rückblickend von Platz 6 Gegner um Gegner und setzt sich auf Rang 3 fest. Nick de Vries holt das Auto dann nach einem brutalen Manöver gegen Miguel Molina sogar in Führung. Und dann muss Kamui Kobayashi den Schlussturn fahren. Und genau als Kobayashi ins Auto kommt, da fängt es an zu regnen.
Well, I think it was a very tough race. Yeah, I think made to win here. It's absolutely phenomenal. Of course, I think the Nick and the Mike did a great job, fantastic, to bring back the car on the lead, P3, 2. It's tough. When I jumped in the car, I was wet and hard to judging how you switch in tire. But the strategy went really good. Team did a great effort on the strategy. And of course, I think it was very challenging in the end, but we managed to not mistake. But I think it was a fantastic job for everyone. And I think I did everything I could do.
Die große Frage war, wann wir den Reifenwechsel richtig timen, sagt der Japaner. Da hat das Team die perfekte Strategie an den Tag gelegt. Es hat alles gepasst, was wir gemacht haben. Sowohl fahrerisch als auch taktisch haben wir das perfekt umgesetzt. Am Ende wird es für Kamui Kobayashi trotzdem noch einmal eng, weil Kevin Estre im Porsche 963 einen seiner berühmt-berüchtigten furiosen Stints fährt. Kevin Estre arbeitet sich im Regen und auf abtrocknender Bahn bis auf Schlagdistanz ran an Kamui Kobayashi. Und Kobayashi schafft es nur so gerade eben, Kevin Estre abzuwehren. Und deswegen sagt auch Nick de Vries:
I just really want to thank the team and my teammates for the outstanding job today. I think the execution was phenomenal. All the calls were right. No one put a step wrong. Everyone's stint was very, very strong. So just really happy with the overall kind of performance as a team. And I think the boys deserve this one.
Das sei eine herausragende Leistung gewesen von allen Beteiligten. Alle Entscheidungen des Teams hätten gesessen, alle Fahrer hätten sehr gute Turns gefahren. Eine perfekte Gesamtleistung, die diesen Sieg möglich gemacht hätte. Mike Conway zittert eingedenk des Duells zwischen Kamui Kobayashi im Toyota und Kevin Estre aus Lyon im Porsche an der Box mit. Conway, der Engländer, der den Startturn gefahren hat, sagt, sein Herzschlag sei in der Box höher gewesen, als er im Auto gewesen sei.
Yeah, I mean, great race. I mean, really tense all the way to the end. Obviously, we're saving a lot of energy. But Kamui did a great job. He, you know, as always, pressure doesn't affect him. I think my heart rate was higher in the garage than it was in the car, so it was intense at the end, but great job by Nick as well. He had a stellar stint, and a lot of fun out there. It's a good little track, actually, I have to say. First time racing here, and team executed really well. I think we couldn't have done much better, to be honest. And congrats to all the boys. Pit stops were solid, and all the engineers are making the right call, so big, huge congrats to Giovanna Toyota.
Aber Kobayashi hätte perfekt gefahren. Beim ersten Einsatz auf dieser recht schönen Strecke sei es bis zum Ende spannend gewesen, zumal man auch mit der Energie hätte haushalten müssen. Eine weitere Facette, die dieses Rennen noch einmal mehr belebt hat. Die große Frage aber, was ist mit den BOP-Wächtern los? Zum zweiten Mal in Folge schon haben sie per künstliche Eingriffe in die Fahrzeugeinstufung dafür gesorgt, dass kein realistischer sportlicher Wettkampf zustande gekommen ist, weil ein Auto allen anderen überlegen war. Nach Katar mit den Hypercars, die unterlegen eingestuft worden sind, nun innerhalb der Hypercar-Klasse die Überlegenheit der Ferrari P499, die Ferrari beim Heimspiel selbst weggeworfen hat. Dabei ergibt die ganze BOP-Geschichte in der Sonderversion der Sportwagen-WM nur auf eine einzige Art und Weise überhaupt Sinn, nämlich indem man die beiden verschiedenen Fahrzeuggattungen versucht, auf ein Level zu bringen, also Hypercars und LMDH, sprich GTP aus der IMSA-Serie. Was auf keinen Fall passieren darf, ist das, was gerade geschieht, nämlich, dass man innerhalb der Hypercar-Klasse noch einmal an Stellschrauben dreht, um das eine oder andere Auto so oder so einzustufen. Die Hypercars sind vom Reglement her in Performance-Fenstern klar definiert. Das heißt, jeder Hersteller hat auch die Möglichkeit, sein Hypercar auf diese Performance-Fenster hin zu optimieren. Und das ist eine freie Formel, in der man es selbst schaffen muss. Das ist nicht so wie bei der BOP im GT3-Sport, wo das eine Auto zwangsweise beispielsweise einen Heckmotor, das andere einen Mittelmotor und das andere einen Frontmotor hat und deswegen innerhalb einer Klasse verschiedene Eingriffe vonstatten gehen müssen, um eine BOP verschiedener Fahrzeugkonzepte herzustellen. Nein, in der Hypercar-Klasse ist ganz klar das Fahrzeugkonzept, das Hypercar, das im Reglement eindeutig definiert ist. Das heißt, jeder, der ein Hypercar baut, muss es halt so gut bauen, dass es konkurrenzfähig ist. Die BOP ist eigentlich in der Sportwagen-Langstrecken-WM nur dafür da und sie darf nur dafür da sein, die beiden verschiedenen Fahrzeugkonzepte, die beiden Gattungen Hypercars und GTP auf Augenhöhe zu balancen, aber nicht innerhalb der einen Klasse noch dafür zu sorgen, dass ein Auto nach vorne gebobbt wird. Genau das scheint momentan zu passieren. Nun muss ich sagen, ich bin nicht selbst vor Ort gewesen, in Katar und auch in Imola nicht, aus zeitlichen Gründen. Ich werde allerdings zu den 6 Stunden von Spa gehen und dort auch mal ein bisschen hinter den Kulissen recherchieren und auch im Hinblick auf das dann bevorstehende 24-Stunden-Rennen von Le Mans mal das ein oder andere Steinchen umdrehen und gucken, was da tatsächlich schiefläuft. Es scheint eine ganze Menge zu sein. Was allerdings letztlich dabei rauskommt, das hört ihr dann in den Podcast-Episoden eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk live aus Spa-Francorchamps, wenn ich dort am Himmelfahrtswochenende auf Recherche sein werde. Es wird höchstnötig Zeit, dass man da mal ein bisschen genauer hinguckt und ein bisschen genauer schaut, was da gerade im Argen liegt. Ich habe den Verdacht, es wird viel zu recherchieren und viel zu reden und zu schreiben geben nach Spa-Francorchamps. Jetzt widmen wir uns allerdings erst einmal der Speedway-Weltmeisterschaft. Samstagnachmittag, 15 Uhr, Qualifikation in Gorizan in Kroatien. 19 Uhr, der erste Lauf. Und wir hören uns schon bald wieder mit allem Wissenswerten, was in Kroatien und sonst wo in der weiten Welt des Motorsports am Wochenende gelaufen sein wird. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis hoffentlich nachher im Fernsehen. Tschüss, euer Norbert Okenga.